In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 1. Februar 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Aufsichtsrat. Stuttgart 21 darf mehr kosten. Über 43.000 Menschen fordern Aufenthaltsrecht für serbische Roma-Familie Stojanovic. Widerstand in Konzert gegen Fessenheim. Zunächst zu den Nachrichten. Schlechte Luft in Baden-Württembergs Städten. Laut Daten des Umweltbundesamtes hat sich die Luftqualität in vielen deutschen Städten 2017 verbessert. Jedoch gibt es 66 Städte in Deutschland, die den Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten. Im Jahr zuvor wurden in Deutschland noch 90 Städte statt 66 mit Grenzwertüberschreitungen gezählt. 19 dieser 66 Städte oder ein gutes Viertel liegen im Südwesten. Einige Namen: Stuttgart, Reutlingen, Heilbronn, Ludwigsburg, Freiburg, ja auch Freiburg, Tübingen und Mannheim. Laut Luftbericht des Bundesumweltamtes ist und bleibt Stuttgart die Feinstaubhochburg. Rheintalbahn bei Rastatt, noch keine Lösung bezüglich der Gleisbettabsenkung. Vor 5 Monaten ist das Gleisbett der Rheintalbahn bei Rastatt abgesunken. Die Strecke ist wieder befahrbar, jedoch ist die Lage an der Tunnelbaustelle weiter unklar. Am 12. August vorigen Jahres senkte sich nahe Niederbühl das Gleisbett. Die Strecke blieb 7 Wochen lang unterbrochen. Nun räumte die Bahn ein, dass bereits vor dem Unfall Veränderungen im Gleisfeld bemerkt wurden. Anlieger berichteten, dass vorbeifahrende Züge sich schon einige Wochen vor der Havarie bereits an der späteren Problemstelle für einen kurzen Moment absenkten. Nach einer Prüfung seien auf Basis der Messergebnisse temporäre Nachbesserungen im Schotterbereich durchgeführt worden. Das heißt, das Schotterbett ist kurz vor dem Unfall mit zusätzlichem Schotter neu eingeebnet worden. Eisenbahnexperten konnten das anhand von Fotos benachweisen. Nach der Wiederaufnahme des Verkehrs, also 5 Monate nach der Havarie, tut sich an der Baustelle recht wenig bis nichts. Wie es mit dem Bau an beiden Schnellbahnröhren vorangeht, weiß niemand. Der Lkw-Verkehr an den beiden Baustellen ruht. Kein Baulärm ist zu hören. Die erste Tunnelvortriebsmaschine steckt in einem Betonsack fest und wurde im Rahmen der Notreparatur beerdigt. Die zweite Tunnelvorbaumaschine steht seit dem 7. Dezember still. Die Bahn hat inzwischen mehrfach neue vorbereitende Arbeiten angekündigt. Die Bahn gibt keine Auskunft, wer die Kosten der 7-wöchigen Sperrung trägt. Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, NEE, beziffert den finanziellen Schaden durch den Ausfall der Nord-Süd-Verbindung auf der Rheintalbahn auf rund 100 Millionen Euro. Im Südwesten fehlen 500 Lehrkräfte an den Grundschulen. An den Grundschulen in Deutschland ist der Lehrermangel gravierend, als PISA angenommen. Deutschlandweit fehlen rund 20.000 Grundschullehrer, in Baden-Württemberg 500. Die Unterrichtsversorgung wird mit mehreren tausend Quereinsteigern gesichert. Marlies Thepe, die GEW-Bundesvorsitzende, sprach von einem Drama, welches zu Lasten der Schüler und Schülerinnen und natürlich auch der vorhandenen Lehrkräfte geht. Im aktuellen Schuljahr sind in Baden-Württemberg von 1580 offenen Stellen an Grundschulen nur 1050 besetzt. Gründe: Altersausscheiden von Lehrkräften, zu wenig Studienplätze, Verlängerung der Grundschullehrerausbildung auf 8 Semester, geringes Gehalt. Jörg Ramseger, Professor für Grundschulpädagogik an der Freien Universität Berlin, hält einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz für unrealistisch angesichts der schlechten Lehrerversorgung. Union und SPD haben in ihren Sondierungsgesprächen zur KRUKO vereinbart, zumindest für Grundschulkinder einen Rechtsanspruch zu schaffen. Dazu fehlt es am Personal, wendet Ramseger ein. Es ist bestensfalls ein Selbstbetrug, allemal ein Wählerbetrug. Montag ist und in Stuttgart natürlich wieder Zeit für die Montagsdemo, sprich es geht gegen Stuttgart 21 und für ein anderes Konzept. Umbau wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, denn Stuttgart 21 ist ja schon ziemlich weit vorangeschritten. Das hat auch der Sonderausschuss des Aufsichtsrates am Freitag gemeint, aber die kommen zum ganz anderen Ergebnis. Ich bin jetzt von Hermann verbunden, Matthias von Hermann.
Guten Morgen.
Ja, und guten Morgen. Du kannst mir das Ergebnis, was am Freitag stattgefunden hat, sicherlich entsprechend kommentieren bzw. interpretieren. Man könnte es ganz kurz zusammenfassen, weiter wie bisher und ein bisschen tiefer graben.
Ja, zu deiner Anmoderation möchte ich noch sagen, Stuttgart 21 ist überhaupt nicht sehr weit fortgeschritten. Im Gegenteil, das Projekt dümpelte eher vor sich hin. Im Vergleich zu den ursprünglichen Zeitplänen ist die Bahn massiv im Hintertreffen. Wir haben inzwischen fünf bis sechs Jahre Bauverzug oder Bauzeitverzug. Es ist etwa ein Drittel der Gesamtkosten erst ausgegeben. Also man könnte jetzt problemlos umsteigen, deswegen auch unser Konzept Umstieg 21, das eben die vorhandenen Baugruben sinnvoll umnutzen will, um einen modernisierten Kopfbahnhof als große Verkehrszentrale oder für großen Verkehrsdrehknotenpunkt aufzubauen.
Was ist am Freitag Aber Matthias, passiert? Matthias, ja. Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ein prominenter Vertreter des Landes, der Landesverkehrsminister Winfried Herrmann, der hat ja gesagt, ich muss mit Erschrecken feststellen, dass alle Befürchtungen der Kritiker sich bewahrheiten, dass dieses Projekt ist und bleibt eine kapitale und folgenschwere Fehlentscheidung. Der Zeitpunkt für ein Aus- oder Umstieg wurde allerdings verpasst. Dafür ist es jetzt angesichts des Projektsfortschrittes zu spät.
Ja, das sagt der Minister Herrmann, seit er 2011 ins Amt kam. Er weiß auch schon lange, dass es weiterhin funktioniert. Also wenn man mal so direkt mit ihm redet, dann sieht er sehr wohl die Vorteile von Umstieg 21. Das sind mir völlig unerklärliche Kapriolen, die Grünen da immer wieder vollführen, sozusagen öffentlich vor der Kamera und vor den Mikrofonen halt den Mainstream zu behaupten, statt mal politisch auf die Hinterfüße zu stehen und sagen, ja, lass uns mal an einen Tisch sitzen und gucken, was man mit dem Schlamassel jetzt machen kann. Genau, das ist aber jetzt eben passiert. In Berlin hat der Aufsichtsrat der Bahn jetzt völlig sinnwidrig dieses Projekt entschlossen, das Projekt weiterzuführen, hat noch mehr Geld genehmigt, als bisher sozusagen gemunkelt wurde. Im letzten Herbst ging es ja um 7,9 Milliarden Gesamtkosten, jetzt sind es plötzlich 8,2 Milliarden. Wer diese 3,7 Milliarden zusätzliche Kosten tragen soll, ist bis heute unbekannt. Die Bahn plant zwar, das Land und die Stadt Stuttgart zu verklagen mit Übernahme dieser Gesamtkosten, aber vor Gericht wie auf hoher See ist man ja in Gottes Hand. Von daher weiß auch die Bahn nicht, ob sie mit so einer Klage überhaupt durchkommt oder ob sie nicht am Ende halt auf 3,7 Milliarden Mehrkosten sitzen bleibt, die natürlich an anderer Stelle fehlen. Die Bahn behauptet immer das Gegenteil. Das klingt so, als gäbe es irgendwo ein Goldesel, den man einfach nur tüchtig anzapfen muss und dann fließt das Geld für die Bahn. Aber so ist es ja nicht. Es sind einfach gibt beschränkte Mittel für die Bahn oder sie macht halt weiter Schulden. Und wenn sie weiter Schulden macht, dann muss sie weiter Geld ausgeben, um diese Schulden irgendwann zu bedienen. Also das ist, im Grunde ist es ein Fass ohne Boden, dieses Stuttgart 21, und es gehört dringend ein Deckel drauf und ein Boden drunter. Und dann kann man dieses Fass entsorgen und auf Umstieg umschwenken. Wenn wir dieses Umstiegskonzept verfolgen würden, würde es auch deutlich billiger. Und diese Schnellfahrstrecke nach Ulm könnte auch an den modernisierten Kopfbahnhof angeschlossen werden. Man käme also weiterhin schnell nach Ulm, auch wenn die Neubaustrecke an sich Quatsch ist, aber man käme weiterhin schnell nach Ulm, auch mit einem modernisierten Kopfbahnhof.
Gab es denn am Freitag überhaupt was grundsätzlich Neues, außer dass das praktisch bestätigt worden ist und abgenickt worden ist, was schon bekannt war, also die höheren Kosten und ansonsten weiter wie bisher?
Genau, also im Grunde gab es überhaupt nichts Neues. Man sieht, dass der Aufsichtsrat eher ein Aufsichtsverrat ist oder einen Aufsichtsverrat begeht, also Aufsicht macht da kein oder ein was muss denn ein Aufsichtsrat muss eigentlich den Bahnvorstand kontrollieren und das passiert nicht. Die geben irgendwelche Gutachten in Auftrag Diese Gutachten werden dann entweder nicht zur Kenntnis genommen oder halt beiseite gelegt und nicht danach gehandelt. Man folgt halt dem, was Pofalla vorgibt. Aber das sehe ich nicht als die Aufgabe von einem Aufsichtsrat, einfach das abzunicken, was halt vorgegeben wird, sondern selber das Hirn einzuschalten, sich selber zu informieren und entsprechend zu handeln. Und das scheint offensichtlich nicht zu passieren.
Ihr macht auf jeden Fall auch weiter. Was gibt's heute Abend?
Ja, heute Abend gibt es wieder zwei Reden bei der 402. Montagsdemo. Einmal zum Thema Filter und wo ja das quasi alles völlig ungelöst ist, dieser Flughafenbahnhof, der zur Disposition steht, den die Bahn aber doch so bauen will oder dann doch nicht wieder so bauen will und wo das Brandschutzgutachten bis heute nicht vorliegt. Also quasi Probleme an allen Stellen von Stuttgart 21, auf den Filtern, hier im Talkessel, an den Anschlussstrecken, und ein Umstieg wäre eigentlich problemlos möglich.
Okay, dann danke ich mal Matthias von Hermann für diese Informationen. Matthias von Hermann, Sprecher von den Parkschützern. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.
Wer ist die Familie Stojanovic?
Ja, die Familie Stojanovic ist eine Roma-Familie aus Serbien, aus Südserbien, die seit vielen Jahren schon geflüchtet ist aus Serbien und verzweifelt einen Aufenthalt außerhalb ihres sogenannten sicheren Herkunftslandes sucht.
Was ist das Besondere daran, dass jetzt dieser Härtefallantrag abgelehnt wurde? Sie sind ja hier relativ gut, was man so sagt, integriert.
Das Besondere, warum der Härtefallantrag doch abgelehnt wurde vom Innenministerium, das erschließt sich uns nach wie vor nicht. Also wir haben hier eine Familie, die sozusagen alle Kriterien erfüllt, die die Härtefallkommission so erwartet. Da geht es ja nicht um die Fluchtgründe, sondern es geht um die Frage, wie gut ist jemand integriert. Die Tochter macht eine Ausbildung, Vater und Mutter arbeiten beide. Ein weiterer Sohn hatte schon einen Ausbildungsplatz oder könnte eine Ausbildung machen, wenn er denn die Erlaubnis dazu hätte und so weiter. Also eigentlich eine perfekte Familie, wenn man so möchte. Trotzdem hat das Innenministerium eben abgelehnt.
Was würde für die Familie eine erzwungene Rückkehr nach Serbien bedeuten?
Das würde bedeuten, dass die natürlich zunächst mal bei Null anfangen müssten, in eine Situation zurückzukommen, die sie seit 10 Jahren nicht mehr kennen. Sie wären dem sozialen Elend ausgeliefert und weiter natürlich auch der üblichen Diskriminierung, die Minderheitenangehörige Roma dort erleben müssen.
Miljana Stojanovic hat eine Ausbildung als Krankenpflegehelferin schon wohl abgeschlossen. In einer Online-Petition, die ihr jetzt gestartet habt für die Familie, fordert ihr unter anderem eine Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a des Aufenthaltsgesetzes. Das ist die Regelung für sogenannte gut integrierte Jugendliche oder Heranwachsende, die schon 4 Jahre in Deutschland leben und die Schule gut absolvieren oder eben einen Berufsabschluss erworben haben. Wenn jetzt jemand wie Miljana Stojanovic eigentlich alle Bedingungen erfüllt, warum muss denn das Ganze noch eingefordert werden? Warum wird ihr nicht automatisch eine Aufenthaltserlaubnis nach dieser Regelung erteilt?
Ja, Frau Miljana Stojanovic sollte im Jahr 2016 schon abgeschoben werden, obwohl sie damals schon mit ihrer Ausbildung begonnen hatte. Und es ist mit viel Unterstützungsarbeit gelungen, dass sie jetzt eine Ausbildungsduldung bekommen hat. Also ihr Aufenthalt ist im Moment nicht gefährdet, der Aufenthalt des Rests der Familie aber schon. Miljana könnte jetzt auch eine Aufenthaltserlaubnis über das Härtefall ersuchen haben, aber das hat sie eben jetzt auch wieder nicht gekriegt. Nachdem der Härtefallantrag jetzt abgelehnt wurde, hat der Rechtsanwalt einen Antrag nach § 25a Aufenthaltsgesetz gestellt. Das ist das Bleiberecht für Jugendliche, weil ein Sohn, von dem ich vorher auch gesprochen habe, seit 4 Jahren in Deutschland aufhältig ist und eigentlich die Voraussetzungen dieses Antrags erfüllt. Nur wie darüber wieder entschieden wird, ist eben auch völlig unklar und wir hoffen darauf, dass das positiv wird. Ich denke, an den an der Zahl der Unterschriften unter die Petition kann man sehen, dass viele Menschen das unterstützen. Wir haben jetzt über 43.000 Unterschriften und hoffen natürlich, dass die politische Ebene dann positiv darauf reagieren wird.
Die Härtefallkommission ist ja durchaus eine diskussionswürdige Sache, weil sie, anders als es klingt, keine Rücksicht auf besondere Härtefälle wie Krankheiten oder mögliche Bedrohungen im Herkunftsland nimmt, du hast es schon gesagt, sondern nur schaut, ob man hier gut integriert ist, das heißt meist, ob die Person gut ihre Arbeitskraft hier zur Verfügung stellt. Wenn jetzt selbst jemand wie die Familie Stojanovic, wo die Tochter eine Ausbildung zur Krankenpflegerin inzwischen abgeschlossen hat und nun eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin macht, keine Aufenthaltserlaubnis mehr über so einen Härtefallantrag erhält, was bedeutet das dann?
Ja, Sie haben es eigentlich richtig gesagt. Die Härtefallkommission ist eigentlich keine Härtefallkommission, sondern sie betreibt in gewisser Weise Rosinenpickerei, nimmt die Anträge von Personen an, die aus unserer Sicht am besten integriert sind. Und die Entscheidungspraxis zeigt auch, dass sehr viele Anträge abgelehnt werden aufgrund fehlender Integration, weil die Leute noch nicht lange genug da sind. Und wenn jetzt die Kriterien der Härtefallkommission auch nicht mehr ziehen, nämlich dass gut integrierte Personen dann tatsächlich angenommen werden, dann führt sich das Ganze schon ein Stück weit ad absurdum. Also die Anerkennungsquote im Jahr 2016 liegt bei 14% aller Anträge. Das ist schon sehr gering.
In der Vergangenheit gab es nur ganz wenige Fälle, in denen das Innenministerium sich über Empfehlungen der Härtefallkommission hinweggesetzt hat. Berichten zufolge sollen nun aber noch einige Anträge auf die Bearbeitung durch das Innenministerium warten. Ist hier zu befürchten, dass der Fall Stojanovic nur der erste Fall ist, der für eine noch rücksichtslosere Linie des Innenministeriums steht?
Ja, soweit bekannt ist, soll die Härtefallkommissionsverordnung nochmal geändert werden. Das Innenministerium möchte da Verschärfungen durchsetzen und es gibt wohl einige Fälle, die zwar von der Kommission schon entschieden sind, positiv, die aber vom Innenministerium jetzt nicht weiter entschieden werden, also wird jetzt nicht Ja und Nein gesagt und es ist zu befürchten, dass eben die Entscheidungspraxis noch schärfer wird und dass es fraglich ist, ob man, wie die Erfolgsaussichten mit Härtefallanträgen in der Zukunft sind.
Gibt es denn Reaktionen auf den Fall durch die Politik, zum Beispiel von den Grünen oder auch aus der Gesellschaft oder den Kirchen, die ja auch in der Härtefallkommission vertreten sind?
Ja, es gibt sehr viele Reaktionen. Also es gibt Unterstützung durch die Landtagsfraktionen der Grünen, die auch innerhalb der Landesregierung sich bereit erklärt haben, sich für die Familie einzusetzen. Es gibt eine starke Unterstützung hier in Tübingen durch die Leitung der Universitätsklinik, die eben Miljana hier beschäftigt und die sich eben auch auf der Ebene der Parteien innerhalb der CDU, soweit ich weiß, eben dafür einsetzen, dass es eben doch noch ein Bleiberecht gibt. Und so hoffen wir gerade auf dem Weg, dass die Familie doch in Deutschland bleiben darf.
Ist aber auch ein bisschen merkwürdig, wenn die stärkste Landtagsfraktion dann sich einsetzen muss dafür, dass das so passiert.
Ja gut, das Innenministerium ist CDU und da gibt es oft unterschiedliche Auffassungen, sage ich jetzt mal, auch innerhalb der Landesregierung.
Hoffnung, dass es noch eine gute Zukunft für die Familie hier in Deutschland gibt?
Ja, wir haben Hoffnung, natürlich. Wir haben jetzt 43.000 Unterschriften und es werden jeden Tag mehr. Irgendwann wollen wir auch an die Landesregierung herantreten, um die Unterschriften zu übergeben und nochmal versuchen, Druck zu machen, dass eben auch eine positive Entscheidung getroffen wird. Es steht die Entscheidung der Ausländerbehörde Stuttgart über den Antrag Bleiberecht für Jugendliche, für den Sohn der Familie an und da haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Das sagt Andreas Linder vom Menschenrechtezentrum Tübingen. Er setzt sich für die Roma-Familie Stojanovic ein, obwohl bestens integriert wurde ihr Härtefallantrag, der zuvor von der zuständigen Kommission befürwortet wurde, vom baden-württembergischen Innenministerium abgelehnt.
Widerstand in Konzert, eine Veranstaltung, die am Wochenende stattfinden wird, genauer gesagt am 4. Februar, sollte eigentlich ursprünglich in Fessenheim, sprich beim Atomkraftwerk, stattfinden. Jetzt findet es in Hartheim statt und ich bin verbunden mit Dora Pfeiffer-Sugar aus Heitersheim. Erstmal Servus.
Ja, guten Morgen.
Ja, ihr habt das Ganze wieder mal organisiert. Das heißt, es ist schon häufiger und wird wohl eines der letzten sein, wenn alles gut geht, beziehungsweise planmäßig über die Bühne geht. Und dann kann man vielleicht das nächste Mal bei einer Ruine feiern, beziehungsweise bei einem Abbruch, bei einer Abbruchgeschichte. Was macht ihr denn jetzt in Fessenheim? Widerstand in Konzert? Was ist denn das, wer da noch nie teilgenommen hat?
Also so, die französische Präfektur in Colmar hat dieses Mal nicht erlaubt, den Platz am Haus der Energie zu nutzen, weil wohl auch die EDF da nicht mitgemacht hat. Und man muss natürlich dazu sagen, das ganze Gelände vom Rhein bis über diese Nord-Süd-Verbindungsstraße ist praktisch im Besitz der EDF, und zwar entlang des Rheins von also die ganze Rheininsel lang und darüber hinaus. Und dieses Mal waren sie nicht bereit, uns das zu genehmigen. Also unsere französischen Freunde haben das angemeldet, haben versucht, die Genehmigung zu bekommen, haben da alle möglichen Sachen in Bewegung gesetzt, aber es war nichts zu machen. Also sind wir jetzt ausgewichen auf die deutsche Seite der Rheinbrücke bei Hartheim. Das ist also nicht in Hartheim direkt, sondern an der Rheinbrücke bei Hartheim beim Autohof Bremgarten, die rübergeht nach Fessenheim. Also ganz auf der anderen Seite des Rheins im Endeffekt. Und dort soll jetzt das Konzert stattfinden. Was die Abschaltung des Atomkraftwerks betrifft, da ist natürlich alles andere als sicher. Es wird zwar immer gesagt, Ende des nächsten Jahres wollen wir oder planen wir oder haben wir es vor, vorausgesetzt, Flamanville geht ans Netz, der Euroreaktor, der schon sehr lange in Bau ist und der immer noch nicht fertig ist und wo es immer wieder technische Probleme gibt. An den ist die Stilllegung gekoppelt. Und das ist das große Risiko, ob der überhaupt ans Netz geht und wann der ans Netz geht. Und laut Aussagen der französischen Regierung bleibt Fessenheim am Netz, bis eben dieser Euroreaktor in Betrieb ist.
Naja, das sind natürlich keine ganz guten Informationen. Soweit ich weiß, hier von Axel Mayer, BUND, der hat kurz und bündig gesagt, also Flamanville, das ist im Grunde genommen genauso ein Schrottreaktor, sprich, das ist auch total unsicher und natürlich auch ein Atomkraftwerk. Das heißt, wenn es so wäre, dann müsste ja Fessenheim die ganze Zeit noch weiter durchlaufen. Ich habe aber eine andere Frage. Das heißt, die EDF, die hat sicherlich das Ganze verboten, das darf sie auch sagen, das darf ganz einfach Nein sagen oder Non. Aber hat die das irgendwie begründet? Ich meine, es ist ja wohl nicht zu befürchten, dass wenn ihr hier in der Nähe von Fessenheim vom Atomkraftwerk ein kleines Fest feiert, dass ihr dann irgendwie vorhabt, Fessenheim zu stürmen, also das Atomkraftwerk zu stürmen?
Also begründet hat sie es damit, dass sie Sorgen hat um unsere Sicherheit wegen der Belegschaft, weil die so aufgeregt ist. Also ich bin der Meinung, ich kann mir zwar vorstellen, dass die Belegschaft jetzt nicht begeistert ist, die war noch nie begeistert über unseren Protest, das ist auch nachvollziehbar, das kann ich auch verstehen, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Angst vor der Belegschaft, ich habe Angst vor dem Atomkraftwerk. Das Atomkraftwerk macht mir Sorgen und das ist eine Bedrohung. Also ich fühle mich jetzt nicht bedroht von der Belegschaft der EDF. Eigentlich halten wir das eher für eine Ausrede. Und ich denke, anstatt dass die EDF uns jetzt den Widerstand versucht zu blockieren und auch die Präfektur in Colmar, sollte die EDF mal lieber den Stilllegungsantrag für Fessenheim stellen. Das zögert sie raus. Alle sagen, es liegt an der EDF, die muss den Stilllegungsantrag stellen. Erst dann kann man sagen, wann das Atomkraftwerk vom Netz geht. Und die EDF stellt halt den Stilllegungsantrag nicht. Die zögert und zögert und zögert. Und anstatt, dass sie dann mal vorwärts macht, versucht sie jetzt den Protest da in der Nähe vom Atomkraftwerk zu verhindern.
Und ein bisschen sich hinter Flamanville zu verstecken. Das sind natürlich auch hier Aussichten, dass wir auch im nächsten Jahr wieder ein Widerstand in Konzert erleben werden, leider. Aber mal schauen, was das Jahr noch so bringt. Wir sind ja ganz am Anfang des Jahres. Ihr zumindest habt es jetzt in Fessenheim, das heißt nicht in Fessenheim, sondern für Fessenheim oder gegen Fessenheim organisiert. Und das wird stattfinden in Hartheim. Was läuft?
Ja, also wir haben mehrere Musiker, die Liedermacher, Sänger, die da, oder Gitarristen, die da die da auftreten werden an dem Konzert. Es wird auch was zum Essen geben. Es wird Infomaterial geben und Informationen. Und wir hoffen, dass eben sehr viele Leute kommen, um auch zu zeigen, wir wollen, dass dieses Atomkraftwerk stillgelegt wird. Auch wenn wir jetzt die vage Zusage haben, vielleicht Ende des Jahres. Ja? Bis Ende des Jahres kann viel passieren. Und ob es Ende des Jahres vom Netz geht, ist ja nicht sicher. Das weiß ja noch niemand. Das ist erstmal so in den Raum gestellt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Widerstand weitergeht und dass jetzt auch wirklich sehr viele Leute zu diesem Konzert kommen, dass jetzt nicht jeder zu Hause bleibt und denkt, ha, das Atomkraftwerk wird hier sowieso stillgelegt. Da ist eben alles nicht sicher.
Okay, das heißt um 13 Uhr in Hartheim am 4., das heißt am Sonntag.
Ja.
Und dann ein kleines Fest erleben. Vielleicht zum letzten Mal hier vor einem laufenden Atomkraftwerk und später dann mit etwas Glück beim Abbau. Gibt es da vielleicht auch noch solche Geschichten?
Wer ja, also ich kann Ihnen auch die Musiker nennen. Es ist der Wolfgang Gerbig, Woger, Liedermacher und Sänger aus Neuenburg. Es ist Theo Ziegler, Liedermacher und Sänger, der mit Felix Hempel am Fagott auftritt. Und es ist Thorsten Propeller, ebenfalls Sänger und Gitarrist.
Dann danke ich mal Dora Pfeiffer-Sugar für diese Informationen. Merci.
Vielen Dank.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 1. Februar 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg, 102,3 MHz durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.